Deutschlandfunk, Information und Musik.
Durch Angriff von außen, da scheint sie ja nicht mehr bedroht zu sein. Denn Demokratie droht heute eher Gefahr von innen, von ihr selbst vielleicht sogar. 75 Jahre nach Weltkriegsende scheint sie ohne Alternative für jene, die eine freiheitliche Gesellschaft der Gleichberechtigten wollen. Aber auch ihre inneren Gegner sind zahlreicher geworden. Bei näherer Sichtung fällt auf, dass es populistische Beschädigungen der Demokratie gibt und auch repräsentative Schwächen der Demokratie. Einerseits mehr Teilhabe, andererseits auch weniger. Unsere Lage, so jedenfalls die These des Bremer Politikwissenschaftlers Philipp Manow, ist von der gleichzeitigen Demokratisierung, aber auch Entdemokratisierung der Demokratie gekennzeichnet. Gefährdet Nationalismus die Demokratie oder gefährdet Denationalisierung die Demokratie? Kann man fragen. Als E-Book ist sein neues Werk schon erschienen. Als gebundenes Buch erscheint Entdemokratisierung der Demokratie in der übernächsten Woche. Wir haben schon mit ihm gesprochen. Die Demokratie, habe ich Philipp Manow gefragt, hat ja spätestens seit der Thüringenwahl Schaden genommen. Auf Souveränitätsverluste reagieren Populismus, Nationalismus. Das gefährdet Demokratie. Sie sagen, man kann es auch umgekehrt sehen.
Auch das ist natürlich ein ganz gängiger Diskurs, dass man sagt, ja, also Rückfall in Nationalismen, große Gefahr. Dagegen könnte man sagen, naja, die Demokratie ist natürlich schon immer an den Nationalstaat gebunden gewesen. Wir kennen keine suprastaatliche Demokratie. Wir könnten jetzt länger uns über Europa unterhalten. Aber Europa ist natürlich im engeren Sinne keine Demokratie. Schon das Gleichheitsprinzip der Stimmen ist nicht gewährt. 6 Millionen Dänen hätten keine Lust, sich von 83 Millionen Deutschen schlicht und einfach nach einem Mehrheitsprinzip mitregieren zu lassen. Wir können die Kommission nicht abwählen wie eine Regierung. Das sind sozusagen die grundlegenden demokratischen Sanktionsmechanismen oder auch Aggregationsmechanismen, gibt es da ja alle nicht. Also mit anderen Worten, wir kennen eigentlich keine Demokratie, die nicht eine staatliche ist. Und insofern kann man natürlich die Diagnose auch umdrehen und sagen, es geht hier nicht nur um Nationalismus als Gefährdung von Demokratie, sondern es geht auch um Denationalisierung als Gefährdung von Demokratie.
In Ihren Worten, auch Entdemokratisierung ist demokratisch. Ist das so richtig wiedergegeben?
Also ich glaube, der Titel, der ja letztendlich auch in dieser Zweiteilung des Buches sich wiederfindet, also der ganze erste Teil geht um die Demokratisierung der Demokratie und der ganze zweite Teil um die Entdemokratisierung der Demokratie, der spielt eigentlich auf mehrere Dinge an. Die eine Sache ist die, dass man bei all der Krisendiagnostik, die ja im Moment extrem weit verbreitet ist und die man überall findet und die sich irgendwie in diesen Buchtiteln niederschlägt, das Ende der Demokratie oder wie Demokratien sterben etc., dass ja bei genauerer Betrachtung man ein bisschen Zweifel bekommt, wie triftig diese Diagnosen sind, weil wir müssen ja ein paar Dinge festhalten. Eine Sache, die einen vielleicht stutzig werden lässt, ist einmal die Sache, dass, ich meine, noch vor nicht allzu langer Zeit hatten wir nicht das Ende der Demokratie, sondern das Ende der Geschichte als dominante These oder als dominante Diagnose. Francis Fukuyama. Der Punkt wäre ja erstmal zu sagen, als Prinzip, als Herrschaftsprinzip ist das ja doch fast eigentlich alternativlos. Selbst Putin und Erdogan und das Teheraner Regime müssen dem quasi Tribut zollen, indem sie Wahlen abhalten, auch wenn die natürlich Travestien von demokratischen Wahlen sind. Sehr formal gesprochen, Ausweitung von Partizipationsrechten als Demokratisierung, würden wir erstmal sagen, nein, was wir im Moment beobachten, ist eigentlich genau das, was Fukuyama mit einem etwas anderen Zungenschlag auch 1990 schon diagnostiziert hatte. Die Demokratie ist eigentlich alternativlos geworden.
Repräsentative Demokratie leidet auch so ein bisschen daran, dass sie Demokratie ohne Repräsentierte ist.
Ja, also richtig. Und das wäre ja auch genau die Nachfrage, die sich unmittelbar stellen würde, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich sehe gar keine Krise der Demokratie, dann wäre ja die erste Nachfrage zu sagen, na ja, aber dass wir uns irgendwie in krisenhaften Zeiten befinden, willst du doch wahrscheinlich nicht schlechterdings abstreiten. Da ist mein Argument tatsächlich zu sagen, ja, was wir tatsächlich sehen, ist natürlich eine Krise der Repräsentation. Und das spielt jetzt letztendlich auch wieder auf die Diagnose an, die wir schon gleich eingangs des Gesprächs genannt hatten. Natürlich hat sich irgendwas verändert. Die repräsentative Demokratie funktioniert nicht mehr so, wie sie sich das sozusagen in den ersten 4, 5 Nachkriegsjahrzehnten sich dargestellt hat. So, da wäre aber tatsächlich meine These, was wir zunächst sehen, ist eine Krise der Repräsentation. Es ist eine Krise der Mechanismen, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass die Repräsentanten tatsächlich im Interesse von Repräsentierten handeln, dass sie kontrollierbar sind, dass sie beobachtbar sind, dass sie im Zweifelsfall auch sanktionierbar sind, also abgewählt werden können. So, und über die Krise von Repräsentationsinstanzen, und das meint im engeren Sinne Parteien, im weiteren Sinne Parlamente, im noch weiteren Sinne natürlich sowas wie eine demokratische Öffentlichkeit. Da kommen jetzt die Medien hinein, also auch so etwas wie der Deutschlandfunk, die etablierte Presse und so weiter. Über diese Krise der Repräsentationsinstanzen kriegen wir dann natürlich schon auch vermittelt eine Krise dessen, was wir als Demokratie bezeichnet haben und was mit etwas, mit dem wir uns sozusagen, in dem wir uns das sehr bequem eingerichtet haben. Aber im unmittelbaren Sinne, im Sinne von Ausweitung von Partizipationschancen, Ausweitung von Kommunikationschancen, sehen wir eher eine Explosion der Demokratie. Und das ist dann eben, mag vielleicht ein bisschen paradox klingen, aber das ist dann sozusagen Krise der Demokratie durch Demokratisierung, die eben durch die, durch die Vermittlungsinstanzen, die intermediären Instanzen wie Parteien, Parlament, Presse etc. nicht mehr so richtig unter Kontrolle gebracht wird.
Ist das auch eine Kritik der Volksparteien? Ich meine, wir haben ja gesehen bei der letzten Thüringenwahl, das hat immerhin den Kopf der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gekostet, dieses Wahldesaster. Und wir diskutieren ja auch das Ende der Volksparteien. Und wenn ich Ihnen zuhöre, ist das sicherlich auch dem geschuldet, dass es eben diese Repräsentationsdefizite gibt. Oder etwas einfacher gesagt, dass sich das Volk oder die Bevölkerung in der Volksherrschaft nicht wiederfindet.
Genau. Ja, von Volksparteien zu sprechen, müssen wir uns ja sowieso schon eigentlich abgewöhnen. Selbst wenn jetzt Parteien auch wieder auf die, wie soll man sagen, auf die 40% in Zustimmungswerten zusteuern, ist das ja alles viel, viel volatiler geworden. Es ist viel kurzfristiger und es ist ein ewiges Auf und Ab. Und wahrscheinlich macht es schon seit Ende der 90er Jahre nicht mehr wirklich Sinn, von Volksparteien zu sprechen. Aber das ist natürlich ein großes Bündel an Faktoren. Da muss man nicht nur auf Mitgliederzahlen gucken und man muss auch nicht nur darauf gucken, auf Stimmenanteile, sondern mit ins Bild gehört natürlich zum Beispiel der vollkommene Verlust von Diskurshegemonie. Also das völlig hilflose Hinterherhecheln dieser Parteien hinter Diskursen, die mittlerweile ganz, ganz anders, ganz andere Dynamiken haben. Also klassisches Beispiel wäre dieses Rezo-Video mit über 10 Millionen Klicks, das eben so eine Partei wie die CDU als völlig hilflos erschienen ließ. Und der Thüringer Event ist natürlich auch in erster Linie wahrscheinlich wirklich ein völliges Kommunikationsdesaster. So, insofern, also das gehört alles ins Bild. Diese Parteien haben ihre Aggregierungs-, ihre Kanalisierungs-, ihre Moderierungsfunktion verloren. Das ist alles ins Web diffundiert. Und das ist natürlich, das ist ein Demokratisierungsvorgang, nicht? Also jeder kann mitreden. Das ist, den Eliten wird das aus der Hand genommen. Und das ist eben, das ist ein Aspekt dieser, wenn man so möchte, paradoxen Struktur, dass man sagt, okay, was im Moment die Krise der Demokratie ausmacht, und das ist die Krise der repräsentativen Demokratie, ist, dass sie sehr, sehr umfassend sich gerade demokratisiert.
Selbst wenn man sagt, illiberale Demokraten sind Demokraten, dann verändert das doch den Zustand der Demokratie insgesamt. Sie wird feindseliger, sie wird autoritativer und ähnliches. Sehen Sie diesen Zug nicht?
Doch, natürlich sehe ich den völlig, völlig klar. Und es macht auch keinen Sinn, das zu verleugnen. Eine der großen Fragen würde ja lauten, ob man sich in dieses Eskalationsspiel mit hineinbegibt, was natürlich auf diesen neuen Kommunikationsvoraussetzungen aufsetzt. Also diese Akteure brauchen immer Feinde. Orban braucht Feinde. Das ist dann halt Brüssel oder der EuGH. Trump braucht Feinde. Das sind vielleicht mexikanische Einwanderer. Vielleicht braucht die Cinque Stelle Feinde, das sind dann halt die Deutschen, die dieses Land mit ganz gemeiner Austerität überziehen. So, die Frage ist einfach, ob man in diese Feindeslogik, die das dieses populistische Projekt als Flugbenzin dauernd braucht, ob man da einsteigt, unter anderem damit, dass man sie auch selbst zu Feinden erklärt.
Wie exklusiv ist eigentlich inklusive Demokratie? Der zweite Teil Ihres Buches handelt ja vom Volk und auch vom Pöbel, in der Begriffsgeschichte. Volk ist an der Volksherrschaft nicht beteiligt oder zu wenig?
Große Massengesellschaften, und das müssen ja nicht erst die 83 Millionen deutsche Einwohner sein, sondern es können ja eben schon, was weiß ich, die 6 Millionen dänischen Einwohner sein. Die lassen sich natürlich nur arbeitsteilig regieren, das ist völlig klar. So, das nennt man einfach Arbeitsteilung, so sind moderne Gesellschaften aufgebaut. Insofern ist es klar, dass nicht 83 Millionen regieren, sondern es regiert ein Kabinett und ein Parlament, da sitzen im Regelfall 599 Leute drin in Deutschland oder 598 und jetzt sind es halt 711, weil die ihre Wahlreform nicht richtig auf die Reihe kriegen. So, aber das ist jetzt beiseite gesprochen. Der Punkt ist eher zu sagen, naja, die Arbeitsteilung, die ist unvermeidbar, sonst können wir nicht uns im staatlichen Rahmen regieren, sonst müssen wir das auf kommunale Ebene bringen. Die Frage ist ja eher, ob die Transmissionsriemen funktionieren zwischen den Repräsentierten und den Repräsentanten, und die funktionieren eine ganze Zeit lang sehr gut. Das nannte man Parteien, das nannte man Wahlen, das nannte man Delegation, und es gab eben Sanktionsmechanismen, die sicherstellten, dass die repräsentieren, das im Großen und Ganzen im Interesse der Repräsentierten machen. So, und das scheint offensichtlich in der Krise. Insofern ist Ihre Frage, wie inklusiv, exklusiv ist das? Exklusiv muss es in gewisser Weise sein, weil nie alle regieren können. Das macht so, das ist eine Grundbedingung. Die Frage ist natürlich, inwieweit die wenigen steuerbar sind in sehr grober Art und Weise durch die vielen. Und da sind wir mittlerweile, das wäre zumindest meine Position, in einer tiefen Krise, und die wird ausgebeutet unter anderem durch Populisten. Aber das ist eben eine Krise demokratischer Repräsentation erstmal, die dann vielleicht sich in eine Krise der Demokratie insgesamt auswächst, aber der Grund, also Ursache und Wirkung sollten wir nicht verwechseln.
Das sagt der Politikwissenschaftler Philipp Mahnow. Sein Buch Entdemokratisierung der Demokratie erscheint in der übernächsten Woche.